Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, dem ballorientierten Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ihr wundert euch wahrscheinlich, eine andere Stimme in der Moderation. Das liegt daran, dass unser üblicher Moderator Daniel heute in seiner Rolle als Botschafter für Fußball und Gesellschaft im Ausland unterwegs ist. Er ist nächste Woche wieder da und schickt euch bis dahin ganz liebe Grüße.
Vielen Dank, Julian, für deine Anmoderation. Fast so gut wie Daniel, muss ich sagen. Also sehr gelungen. Ja, wir bedanken uns natürlich wie immer für euer Feedback und dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zum 7. Spieltag. Allerdings, bevor wir jetzt in die Analyse gehen, haben wir noch eine kleine Frage an euch. Und zwar sind wir uns noch nicht ganz einig, wie lang denn ja unsere Folgen sein sollen. Ihr habt es gemerkt, da gab es ja Unterschiede. Einmal 30 Minuten, dann mal deutlich über 40 Minuten. Deswegen stimmt doch mal gerne ab. Wir haben da drei Möglichkeiten für euch zur Auswahl. Einmal ja maximal 30 Minuten, dann zwischen 30 und 45 Minuten oder auch gerne länger als 45 Minuten. Also stimmt ab, was euch da am liebsten ist, welche Länge am besten zum Weghören ist. Und ja, lasst uns gerne in den 7. Spieltag reinstarten.
Fangen wir an mit dem Topspiel des Spieltags. Samstag 20:30 St. Pauli gegen Schalke. 3:1, unter dem Strich ein verdienter Sieg aus meiner Sicht. St. Pauli unter Fabian Hürzeler auf jeden Fall nach wie vor sehr beeindruckend, nach wie vor ungeschlagen, jetzt zweimal in Folge wieder gewonnen. Am spannendsten finde ich tatsächlich einfach das Spiel mit Ball. Gegen den Ball sehr oft ein 5-2-3. Mit Ball dann immer sehr variabel interpretiert, viele Positionswechsel. Und ich würde sagen, das hat auch gegen Schalke wieder sehr gut geklappt. Und da konnte man die Schalker Mann-Orientierungen durchaus gut aushebeln.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also es macht auch losgelöst von sämtlichen Statistiken zurzeit wirklich Spaß, den Paulianern beim Fußballspielen zuzusehen. Wirklich beeindruckend, was Fabian Hürzeler, der Trainer, da seit Jahresbeginn leistet. Ja, und wir haben es auch wieder gegen Schalke gesehen. Sie sind wirklich immer gewollt, spielerische Lösungen zu finden. Hat man von Anfang an gesehen, man hat da ja gewartet, bis der erste Schalker anläuft, um dann das eigene Passnetz zu spannen, um sich da spielerisch herauszukombinieren ins Mittelfeld, vor allem Smith, der da immer wieder eine wichtige Rolle übernimmt, wie du schon ja angerissen hast, rückt er da von der Innenverteidigung auf die 6, um da wirklich möglichst viele Passdreiecke spannen zu können, also wirklich sehr variabel. Es hat vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert, über 60% Ballbesitz, 13:2 Abschlüsse, aber dennoch nur 1:1. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, was den Paulianern vielleicht noch etwas fehlt. Klar ist Kritik auf sehr hohem Niveau, aber die Entscheidungsfindung im letzten Drittel ist nicht immer perfekt. Also klar, sie wollen viel spielerisch lösen, aber dann ist es manchmal ein Ticken zu viel. Er wird zu oft versucht, noch querzulegen, wodurch dann letztendlich nur eine Großchance in Halbzeit 1 heraussprang. Und das war der Elfmeter.
Ja, auf der anderen Seite natürlich Schalke. Wieder mal, würde ich sagen, spielerisch einige Probleme, vor allem im ersten Durchgang, wo sie einfach kaum in Erscheinung getreten sind, offensiv. Dennoch muss man ja sagen, natürlich auch eine Frage der Qualität, die eben bei Schalke vorhanden ist, haben sie dann ja schon immer die Qualität, einfach sind immer in der Lage, aus dem Nichts heraus irgendwo Torgefahr zu entwickeln, auch irgendwo Wucht zu entwickeln. Und ich denke, das war auch wieder der Fall.
Ja, das hat man ganz deutlich beim 1:1 gesehen, wo sie da sofort da waren bei einem Missverständnis in der Paulianer Abwehr. Hat Ovejan sehr gut spekuliert und den Ball perfekt auf Polter reingebracht, der dann auch die Chance sofort eiskalt nutzt. Also das zeigt, was du sagst, die Schalker haben wirklich Qualität. Was den Schalkern allerdings aktuell etwas fehlt, ist der Plan. Klar, wie immer sehr mannorientiert, allerdings kam das den Paulianern sehr gut entgegen. Sie konnten sich dadurch durchkombinieren. Schalke kam stellenweise den Gegenspielern nicht hinterher. Dadurch litt die Kompaktheit, wie auch Baumgartl in diesem extrem brisanten Interview nach dem Spiel erzählte. Ja, also wenn man das alles zusammennimmt, die Spielweise und dann noch was auf und neben dem Platz abgeht, dann ist das wirklich eine brenzliche Lage bei den Schalkern.
Zum einen das und möchte aber noch mal kurz auf St. Pauli zurückkommen. Marcel Hartl, ein Spieler, der irgendwie jetzt sogar das Toreschießen unter Hürzeler entdeckt. Ist, glaube ich, der Spieler, der aktuell sogar die meisten Kilometer in der ganzen Liga abspult und war wahrscheinlich auch gegen die Schalker wieder der entscheidende Mann auf dem Platz.
Ja, also Marcel Hartl ist definitiv hervorzuheben. Nicht nur wegen seinen 2 Toren und seiner Vorlage hat er Verantwortung übernommen beim Elfmeter, aber auch so sehr viel auf dem Platz unterwegs. spult extrem viele Kilometer ab, lässt sich auch mal auf links fallen, aber das spricht auch fürs Paulianer-Spiel, das allgemein sehr variabel ist, mit vielen Positionshochraden, hast du auch schon eingangs erwähnt. Und das ist natürlich das perfekte Mittel gegen diese vielen Schalker Mann-Orientierungen.
Unter dem Strich auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir haben es jetzt, glaube ich, beide mehrfach gesagt. Zum einen natürlich Riesenkompliment an St. Pauli. Du hast es gesagt, macht einfach Spaß, den zuzuschauen. Auf der anderen Seite, St. Pauli, weißt du ja als Gegner trotzdem, was du bekommst. Einfach extrem viele Positionswechsel. Schalke, ja, Thomas Reis, ich weiß, letztes Jahr überragende Rückrunde gespielt, aber muss man schon sagen, aktuell taktisch sehr eindimensional. Über das ganze Feld Mann gegen Mann, dann das Baumgartel-Interview, was, glaube ich, jeder mitbekommen hat, wo er ganz klar kritisiert wurde, eben, dass das Baumgartel überall auf dem Feld hinrennen muss, weil der Stürmer ein bisschen sich fallen lässt vom Gegner. Dadurch entstehen natürlich viele Räume im Rücken. Um zur Frage zu kommen, es ist, denkst du, dass Thomas Reis da jetzt aktuell noch der richtige Mann ist? Oder traust du ihm zu, dass es zur Wende kommt? Oder glaubst du, dass nächste Woche dann gegen Paderborn vielleicht auch schon sein letztes Spiel anstehen könnte?
Ja, schwierige Frage. Wie du schon sagst, das wirkt alles aktuell sehr eindimensional. Man steht jetzt ja auf Platz 16 mit nur 7 Punkten nach 7 Spielen. Also das ist ja eine Bilanz, die man sich hätte nicht vorstellen können nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Zudem scheint aktuell der Rückhalt der Mannschaft zu fehlen. Du hast es angesprochen, das Baumgartel-Interview. Also sowas sieht man schon sehr deutlich, sehr selten solche deutlichen Worte gegen den Trainer. Dementsprechend ja, bin ich schon der Meinung, dass das Spiel nächste Woche in Paderborn so eine Art Endspiel für Thomas Reis werden könnte. Und ja, wie gesagt, die individuelle Klasse ist da. Von daher traue ich ihnen immer einen Sieg zu, auch bei Paderbornern, die jetzt wieder stabiler wirken. Aber ob das auf Dauer das Richtige ist, Reis und Schalke, ich bezweifle es.
Da bin ich bei dir. Ich habe tatsächlich, erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an die Zeit unter Gramotzes. Aber das nur als kleiner Einschub von mir. Auf der anderen Seite natürlich, um das Thema kurz abzuschließen, St. Pauli, ja, wie gesagt, macht Spaß, ungeschlagen, einfach gut. Spielen jetzt nächste Woche gegen die Hertha. Und ja, muss man auf jeden Fall, denke ich, auf der Rechnung haben für ganz weit oben dieses Jahr.
Richtig. Pauli, weiterhin die Benchmark der Liga, was das Spielerische angeht. Wie gesagt, wenn die Entscheidungsfindung im letzten Drittel noch verbessert wird, dann wird es weiterhin sehr schwer, die Kiezkicker zu schlagen. Kommen wir zum nächsten Spiel, Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96, 1:1. Auch so eine Art Spitzenspiel, denn beide Mannschaften sind zurzeit richtig gut drauf. Ich halte auch von beiden Mannschaften sehr viel, auch wenn sie eine unterschiedliche Herangehensweise pflegen. Fortuna eher die Mannschaft, die auf Kontrolle setzt mit viel Ballbesitz und die Hannoveraner unter Leidl immer schnell umschalten, den direkten Weg nach vorne suchen. Ich glaube, das hat man auch in dieser Partie sehen können.
Ja, absolut hat man wieder die beiden Herangehensweisen sehen können. Man hat aber auch sehen können, dass eben beide sehr gut aktuell unterwegs sind. Vor allem Düsseldorf, muss man einfach sagen, aktuell auf einem extrem hohen Niveau und das konstant, also sich da fast so ein bisschen still und heimlich an die Spitze geschossen. Und ja, wie du es gesagt hast, man hat es wieder sehen können in dem Spiel zwischen den beiden. Düsseldorf, ja, viel über rechts gemacht. Zimmermann, Rechtsverteidiger, hatte die meisten Ballaktionen auf dem Feld, 109 Ballkontakte. Und dadurch konnte Düsseldorf immer mal über rechts ganz gut durchbrechen. Man hat gesehen, dass Düsseldorf einen spielerischen Ansatz wählt. Nicht mal 7% der eigenen Pässe haben sie lang gespielt, also ist wirklich sehr wenig. Haben zudem 80% der Pässe ins letzte Drittel angebracht, ein absoluter Topwert. Hannover zum Vergleich nur 51%. Aber man muss auch sagen, dass vor allem die erste Halbzeit einfach gezeigt hat, was Hannover so stark macht. Hat Düsseldorf eher den Ball überlassen, hat zur Halbzeit 40% Ballbesitz, haben selbst in der ersten Halbzeit nur 2,8 Pässe pro Ballbesitzphase gespielt, Düsseldorf 5. Aber Hannover war eben sehr zweikampfstark, hat 54% der Zweikämpfe gewonnen und hatte dennoch 9 hohe Balleroberungen. Also das zeigt, dass Hannover gut verteidigen kann in unterschiedlichen Pressinghöhen und in der Folge einfach im Umschaltspiel durchs Zentrum extrem gefährlich ist. Ja, das 1:0 zeigt ja perfekt die Qualitäten. Balleroberungen, Halstenberg dribbelt an, Steckpass in die Tiefe auf Teuchert und ja, dann steht es 1:0. Und hätte auch fast noch 2:0 stehen können, aber zur Halbzeit auf jeden Fall eine verdiente Führung für Hannover.
Ja, wie du schon sagst, verdiente Führung für Hannover. Dann nach der Pause, die Viertelstunde, hätte man denken können, die Hannoveraner haben das Spiel jetzt voll im Griff. Anders als zur ersten Halbzeit hatte man dann auch noch den Ballbesitz übernommen, 66% Ballbesitz in dieser Phase. Allerdings war es dann wieder mal eine Einzelaktion über Ciolis, die dann die Fortuna zurück ins Spiel gebracht hat.
Ja, absolut. Und dann muss man auch einfach sagen, nach dem Elfmeter war es dann, eine einseitige Partie zugunsten der Fortuna. Hannover hatte nach der 53. Minute keinen Torschuss mehr, hatte in der Phase dann nur noch zwei Aktionen im gegnerischen 16er. Düsseldorf, wie gesagt, klar am Drücker gewesen in der letzten halben Stunde. Ja, also haben in der Zeit 9 Torschüsse abgegeben, hatten 17 hohe Balleroberungen, sind immer wieder in gute Pressing-Situationen gekommen, hatten 21 Mal den Ball im gegnerischen 16er. So viel haben manche Teams im ganzen Spiel nicht. Also ja, wie gesagt, da ist dann auf jeden Fall gekippt das Spiel. Und hinten raus, ich glaube, wenn es noch ein bisschen länger geht, gewinnt es vielleicht Düsseldorf, haben es dann auch viel über Flanken probiert, 41 Flanken geschlagen. Aber, und das ist dann auch die Kritik, daraus einfach zu wenig Kapital entwickelt. Und ja, deswegen unter dem Strich ein 1:1, was wahrscheinlich in Ordnung geht.
Ja, wie du schon sagst, verdientes Unentschieden. Hannover hat da wirklich in der zweiten Halbzeit viel wegverteidigt. Ein Mann, der da ja hervorstach, war Bright RAMB. 6 gewonnene Defensivduelle und 10 abgefangene Pässe. Also hat er wirklich dazu beigetragen, dass man dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr das Spiel aus der Hand gegeben hat. Auch insgesamt 21 Balleroberungen, also wirklich eine sehr gute Leistung. Ja, es wird weiterhin spannend weitergehen mit der Fortuna. Vor allem nächste Woche muss man nach Hamburg. Also das wird wirklich ein absolutes Topspiel. Da bin ich sehr gespannt. Zum einen wie der HSV reagiert, da kommen wir später noch dazu. Und zum anderen, wie stabil die Fortuna wirklich ist. Die 96er hingegen haben zu Hause die Chance, gegen Wien ihre gute Serie weiterhin fortzusetzen.
Kaiserslautern gegen Hansa Rostock 3:1. Einmal mehr, Kaiserslautern zeigt seine gute Form, bestätigt seine gute Form. Von der Herangehensweise Dirk Schusters muss man kein Fan sein, würde ich behaupten. Die Frage ist natürlich, was ist schon schöner Fußball? Aber die meisten würden wahrscheinlich Dirk Schusters Spielstil nicht zwingend als schönen Fußball beschreiben. Hat sich, denke ich, auch wieder ganz gut gezeigt. Heimspiel gegen Rostock. Könnte man auch meinen, dass Kaiserslautern da ein bisschen dominanter auftritt. Aber ja, Rostock am Ende mehr den Ball gehabt. Dennoch, und das zeigt ja auch die Qualität und auch einfach die Qualität von Kaiserslautern, dennoch ein absolut verdienter Sieg, denke ich, am Ende.
Ja, richtig. Also die Lauterer haben gezeigt, dass man ein Spiel auch kontrollieren kann, ohne den Ball zu haben. Zeigt allein schon einen Expected Goals Wert von 5,3. Also das dürfte einer der höchsten Werte in dieser Saison von allen Mannschaften in einem Spiel sein. Hinten stand man auch wieder gut, nur 0,9 Expected Goals zugelassen, also wirklich deutlich mehr Abschlüsse als Hansa gehabt, fast doppelt so viel mit 21. Entscheidend ist letztendlich allerdings die Qualität der Abschlüsse und die war auch sehr hoch bei den Lauterern. Ganze 8 Großchancen konnte man sich erspielen. Man muss dazu sagen, 3 davon waren Doppelchancen, aber auch so 5 Szenen mit wirklich richtig guten Chancen. Es war insgesamt eine richtig gute erste Halbzeit von Lautern. Da hilft es natürlich, dass man ein frühes 1:0 erzielt. Ja, man hat auch bewiesen, dass man mit Ball was drauf hat und sich nicht nur über zweite Bälle definiert. 86% Passquote unterstreichen das nochmal in der ersten Halbzeit. Also war wirklich ein gutes Positionsspiel der Lauterer. 7 von 17 Angriffen führten tatsächlich zum Abschluss. Und man hat es da wirklich geschafft, immer wieder zwischen die Kette der Rostocker, zwischen die Ketten der Rostocker zu kommen, die ja dafür stehen, kompakt zu sein. Aber das konnten die Lauterer gut aushebeln. 23 von 27 progressiven Pässen kamen an den Mann. Und ja, wirklich eine richtig gute Halbzeit. Im letzten Drittel ist man auch immer wieder gefährlich geworden durch Flanken. Die beiden Schienenspieler sind da allen voran zu nennen mit Zimmer und Puchasch. 5 von 8 Flanken sind insgesamt angekommen, Halbzeit 1. Also wirklich, ja, eine starke erste Halbzeit der Lauterer.
Lautern stark, Rostock hingegen. Ja, ich weiß noch, unser Moderator Daniel hat beim Spiel vom HSV gegen Rostock damals vom Spitzenspiel gesprochen. Das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen relativiert. Rostock guten Start gehabt, zweifelsohne. Wobei man auch da sagen muss, gegen Nürnberg sehr glücklich gewonnen. Das Spiel gegen Elversberg sehr kurios in der Nachspielzeit gedreht. Dann noch ein Sieg gegen Schlusslicht Osnabrück. Jetzt 3-mal in Folge verloren. Bin auch der Meinung, dass da auch einfach mit Ball in der Regel die Ideen fehlen. Und das zeigt sich dann eben auch, wenn ein Team wie Kaiserslautern den Rostockern den Ball überlässt, dass da eher wenig Gefahr kreiert wird.
Ja, richtig, das konnte man in Halbzeit 1 gut erkennen. Man hat da wirklich wenig kreieren können. Ganz im Gegenteil, durch Ballverluste konnte man immer wieder die Kaiserslauterer einladen zu Abschlüssen, nämlich 5-mal an der Zahl. Aber was eben auch zur bisherigen Saison von Hansa passt, man ist sehr effektiv in der Offensive, hat sich da zurückgemeldet mit dem 2:1 noch in der ersten Halbzeit. Also wirklich wieder eiskalt geblieben. Ja, in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann ein bisschen anders. Man konnte die Lauterer auch ein bisschen mehr zu langen Pässen zwingen, worunter auch die Präzision litt, nur noch 69% Passquote bei den Lauterern. Ja, von Minute 45 bis 75 war dann relativ wenig los in der Partie, nur ein Schuss von beiden Mannschaften aufs Tor. Ja, dann in der Schlussphase kam Hansa nochmal mit ein paar guten Hereingaben, hatten da wirklich zwei, drei gute Chancen zum Ausgleich. Allerdings konnten sie diese gnadenlose Effektivität nicht hochhalten. Man muss allerdings auch erwähnen, dass die Lauterer bei diesen Flanken nicht gut aussahen, wie schon beim 2:1. Also ja, Rostock immer wieder gefährlich durch Flanken. 10 von 21 kamen da zum Mann. Also bis auf die Flanken. Allerdings auch wenig Ideen bei Hansa. Wie gesagt, nur 3 Angriffe aus dem Spiel zum Abschluss gebracht und letztendlich einfach zu wenig, um dann noch zum Ausgleich zu kommen. Lautern hingegen hat dann das Spiel hinten raus zugemacht. Wieder mal der omnipräsente Ache mit seinem Tor. Wir haben ihn hier oft genug gelobt. Allerdings auch Puchasch auf links mit richtig guter Leistung. Fast die Hälfte aller Lauterer Angriffe über seine Seite. Hat 4 Schussvorlagen gegeben, das 2:0 mit seiner Ecke vorbereitet und war ein wirklicher Aktivposten mit seinem guten linken Fuß für die Lauterer. Insgesamt muss ich sagen, Kaiserslautern wirklich eine sehr interessante Mannschaft. Wir haben es gesagt, es ist vielleicht nicht der schönste Fußball, aber es ist sehr effektiv. Sie definieren sich vor allem im Spiel gegen den Ball, was ja in dieser zweiten Liga extrem wichtig ist. Und was dazu kommt, sie sind auch offensiv, ja, inzwischen flexibel. Ich habe es gesagt, erste Halbzeit mit Ball war völlig in Ordnung. Dazu kommen auch immer wieder Standards und natürlich mit Ragnar Ache einen Zielspieler, den ja viele Mannschaften in dieser zweiten Liga gerne hätten.
Ja, du sagst es, Kaiserslautern nach einem schwierigen Start mit 2 Niederlagen, wobei man da auch sagen muss, gegen St. Pauli ganz gut drin gewesen in der Partie, auf Schalke mit 2 Platzverweisen sich das Leben selber schwer gemacht. Ja, jetzt mittlerweile richtig gut dabei, jetzt aus den letzten 5 Partien 13 Punkte geholt, da geht der Blick, würde ich behaupten, definitiv nach oben. Stehen ja auch nur 1 Punkt hinter Tabellenführer Düsseldorf. Nächste Woche erwartet ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen wahrscheinlich in Osnabrück an der Bremer Brücke. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Auf der anderen Seite Hansa Rostock. Wir haben es gesagt, nach gutem Saisonstart jetzt einige Spiele verloren. Man kann sich sogar bei Keeper Kolke bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Ja, nichtsdestotrotz mit 9 Punkten nach 7 Spielen ist man im Soll. Aber die Entwicklung ist jetzt nicht gerade positiv und würde behaupten, dass jetzt das kommende Heimspiel gegen Braunschweig schon, ja, dass da schon viel Druck auf dem Kessel ist und da geht es auf jeden Fall für beide um sehr viel.
Apropos Bremer Brücke, an Jena war der HSV an diesem Wochenende zu Gast. Ja, nach der Niederlage letzte Woche in Elversberg hatte ich noch von einem Betriebsunfall gesprochen, habe allerdings auch betont, entscheidend ist, wie wird man auf diese Niederlage reagieren beim nächsten Aufsteiger, beim VfL Osnabrück. Und ich glaube, man kann sagen, dass eine Reaktion nur begrenzt zu erkennen war.
Ja, man könnte wahrscheinlich sogar sagen, es war keine erkennbar, weil der Sieg war absolut verdient für Osnabrück. Zeigt allein der Expected Goals-Wert, der bei Osnabrück mehr als doppelt so hoch war. Haben zudem 15:8 Schüsse abgegeben, 7:3 kamen aufs Tor. Osnabrück hat auch den Bestwert in dieser Saison im Punkte Expected Goals bei sich aufgestellt. Das gegen den HSV ist dann durchaus auch aussagekräftig. Hatten auch noch keine 7 Schüsse aufs Tor. Ja, also das wirklich war nicht gut vom HSV. Osnabrück hat mit 28 Ballaktionen im gegnerischen 16er auch hier in der Bilanz den eigenen Saisonhöchstwert aufgestellt. Auf der anderen Seite der HSV mit nur 12 Ballaktionen im 16er den eigenen Saisontiefstwert. Der HSV hatte, muss man so hart sagen, keine Ballsicherheit, konnte nie wirklich Dominanz ausstrahlen. Man hatte 109 Ballverluste im Spiel, zum Vergleich Osnabrück nur 95. 27 dieser 109 Ballverluste waren im eigenen Drittel. Davon allein hat sie Kadunic insgesamt mit 13, Van der Bremt mit 16. Also da durch die Ballsicherheit in der Viererkette gefehlt. Und in der Folge kam dann Osnabrück auch mit 7 Abschlüssen nach HSV-Ballverlust zu, ja, ich sag mal, recht einfachen Chancen. Auf der anderen Seite der HSV auch gegen den Ball mit Schwierigkeiten. Selten Zugriff auf den Spielaufbau Osnabrücks bekommen. Deswegen nur 6 hohe Balleroberungen, lag natürlich auch daran, dass Osnabrück ganz gerne mal das lang überspielt hat, das Pressing vom HSV. Aber ja, auch das Zweikampfverhalten schlägt einfach in dieselbe Kerbe ein. HSV nur 42% seiner Duelle gewonnen. Da könnte man jetzt viele Spieler herausheben in negativer Hinsicht. Ich habe jetzt mal zwei gewählt. Moritz Heier zum einen als Defensivspieler, 22% Zweikampfquote, unterirdisch. Benisch, ja, ich weiß, eher ein kreativer Spieler, aber 17% Zweikampfquote, schon auch sehr dünn. Also da hat wirklich vieles gefehlt.
Ja, wir haben es letzte Woche schon analysiert. Der HSV war da teilweise zu ausrechenbar, zu einfach zu verteidigen, vor allem, weil man kaum durch die Mitte kommt und ja immer wieder auf den Flügel spielt. War das auch gegen Osnabrück wieder zu ausrechenbar?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem die zweite Halbzeit, wenn man sich anschaut, da hat der HSV und verhältnismäßig viel mit langen Bällen versucht zu agieren. Nach wie vor keine Ballsicherheit ausgestrahlt. Zweite Halbzeit Passquote beim HSV nur 81% für eine Tim-Walter-Mannschaft. Viel zu wenig. Und wie du es gesagt hast, schon in der Vorwoche wenig durchs Zentrum. Auch diese Woche, wenn man sich die Passmap mal anschaut vom HSV, die schaut regelrecht gruselig aus. Lässt sich auch wieder mit Daten belegen. 7 von 38 Positionsangriffen kamen nur durchs Zentrum. Ja, ist eben das Problem, dass man zu früh auf den Flügel spielt. Auch weil die beiden Achter oft auf den Flügel schieben. Zu früh mitunter aus meiner Sicht. Benisch zum Beispiel hat in den letzten beiden Spielen eben gegen jene Aufsteiger so wenig wie noch sonst Pässe zugespielt bekommen. Auch selbst so wenig Pässe gespielt wie zuvor noch nicht in der Saison. Zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Osnabrück. In 103 Minuten Spielzeit am Ende waren es jetzt 20 Pässe von Benisch, also bei einem Achter beim HSV einfach viel zu wenig. Hat keinen einzigen Pass in der eigenen Hälfte empfangen und das zeigt einfach, dass der Spielaufbau nicht übers Zentrum geht, sondern nur über den Flügel.
Ja, auch wieder eine Parallele zu letzter Woche zu erkennen. Ich hatte es erwähnt, die Elversberger zwischenzeitlich deutlich näher dem 3:0. Also das hätte wirklich noch höher ausfallen können. Ich glaube, so ähnlich war es jetzt auch wieder.
Definitiv. Man muss sagen, Osnabrück hat auch seine Bestleistung gezeigt. Hat 65% seiner Defensivduelle gewonnen. Also gegen den Ball top gewesen. Und wie du sagst, können offensiv noch viel mehr draus machen. Ist ja oft so ein klassischer Spruch, dass gegen ein Team mit mehr Qualität verliert beispielsweise eben der HSV das Spiel dann 4 oder 5:1. Oft eine Floskel, aber diesmal aus meiner Sicht wirklich was dran. Also Osnabrück mit vielen Umschaltsituationen. Diese haben sie aber unsauber ausgespielt, zu wenig aus den vielen Räumen gemacht. An diesem Tag aber wahrscheinlich Kritik auf einem hohen Niveau. Möchte noch Erik Engelhardt herausheben. Viel gearbeitet, nicht nur als Torschütze aufgefallen, hat 42 Zweikämpfe bestritten. Mit Abstand die meisten auf dem Feld. Danach kommt tatsächlich Cuisance. Du hast ihn ja auch schon für seine Defensivarbeit gelobt, obwohl er dafür nicht wirklich in der Öffentlichkeit bekannt ist. Aber er mit 26 bestrittenen Zweikämpfen, die zweitmeisten im Spiel, hat auch 9 Balleroberungen gehabt, keiner mehr bei Osnabrück.
Ja, wir hatten anfangs über Reaktionen geredet, vor allem seitens des HSV. Ich glaube, bei Osnabrück konnte man nach der 0:7-Klatsche gegen Hannover deutlich eine Reaktion erkennen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Man hat gezeigt, dass man in der Liga mithalten kann. Wir haben es ja auch letzte Woche schon gesagt, auch wenn es komisch klang, auch in Hannover bis zur roten Karte kein schlechtes Spiel gemacht. Jetzt aber eben das erste Mal über 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt. Und das wird eben in Zukunft auch nötig sein, um die nötigen Punkte zu holen.
Für den HSV hingegen die zweite Niederlage in Folge gegen einen Aufsteiger. Übrigens kein neues Phänomen seit 2018. Tatsächlich mit 14 Spielen, in denen man nicht gegen Aufsteiger gewinnen konnte. Also ja, ein altes Problem beim HSV, nachdem man jetzt Tabellenführer war zu Saisonbeginn. Der Einbruch hat man wohl selbst nicht mitgerechnet. Allerdings ist den Hamburgern definitiv zuzutrauen, da auch wieder zurückzukommen. Sie haben allemal die Qualität. Und ja, das können sie beweisen nächste Woche im Topspiel gegen die Fortuna.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Braunschweig gegen Nürnberg 2:2. Der Club wurde ja auch recht oft gelobt, auch zu Recht aus meiner Sicht. Tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz, den man da unter Christian Fjell wählt. Sehr aktiv, auch durchaus mit Fokus auf Ballbesitz. Braunschweig hingegen spielerisch mit vielen Problemen, hat mir auch angesprochen. Da hat sich jetzt unter Hertel eigentlich wenig gebessert im Vergleich zur Vorsaison. Aber kam dann ja nicht ganz wie erwartet, am Ende dann sogar Braunschweig mit mehr Ballbesitz als der Club.
Ja, die Nürnberger hatten wirklich Probleme, ihren hier so oft erwähnten spielerischen Ansatz durchzudrücken. Das zeigt auch die Passquote, die bei 78% lag und damit ja der bisherige Tiefstwert der Saison war. Insbesondere das Spiel in den Angriff war da sehr ungenau. Nur 20 von 39 angekommenen Pässen ins letzte Drittel. Es ist eh schon ein geringer Wert, dazu noch eine schlechte Quote. Und dazu Braunschweig deutlich aktiver, was das Spiel ins letzte Drittel angeht, da wirklich mit doppelt so viel angekommenen Pässen. Also wirklich Braunschweig da das aktivere Team in diesem Spiel, haben da mehr Angriffe gefahren, mehr Abschlüsse kreiert mit 14 zu 10 und letztendlich auch absolut verdient 2 Tore erzielt durch Anthony Uccia. Wir hatten es auch schon erwähnt, er hat in dieser Saison bisher einige Chancen liegen lassen, aber diesmal war er wirklich zweimal zur Stelle, hat sich da zweimal bei Flanken in Unterzahl durchgesetzt, muss man dazu sagen, nicht gut verteidigt vom Club, gut gemacht von Uccia. Ja, der Club hatte Probleme mit den Braunschweigern, die da ihr Spiel dem Club aufgezwungen haben, anstatt andersrum. Der Club musste so viel Defensivduelle wie noch nie in dieser Saison führen. Also das hat offensichtlich ja, geschadet dem Nürnberger Spiel. Bei den Braunschweiger hingegen hat es dann trotzdem nicht zum Sieg gereicht. Vor allem durch eine ganz schwache Phase vor der Halbzeit, die da den Sieg verhinderte, in der Nürnberg zwischenzeitlich das Spiel drehen konnte. Aber letztendlich, wie eingangs erwähnt, ein verdientes und für beide auch weniger hilfreiches Unentschieden.
Ja, du sagst es, so richtig zufrieden ist wahrscheinlich keiner. Der Club muss tatsächlich aufpassen. Nach guten Leistungen ist man jetzt dreimal sieglos. Stehen jetzt auch schwierige Wochen bevor. Magdeburg, Pauli, Hertha, Kiel, Schalke, Paderborn, KSC und Düsseldorf als nächste Gegner. Alles Teams, die oben mitspielen wollen. Und wenn der Club auch dahin will, dann braucht es in den Spielen auf jeden Fall einige Siege und viele Punkte. Auf der anderen Seite Braunschweig, 5 Punkte nach 7 Spielen, das ist sicherlich nicht gut, Tabellenplatz 17, sehr enttäuschend. Aber ich würde behaupten, dass die Leistung jetzt definitiv Mut macht. Jetzt spielt man in Rostock, dann zu Hause gegen Paderborn und dann in Elversberg. Und ja, da gilt es dann einfach, sich zu belohnen für die gute Leistung und vor allem an diesen anzuknüpfen. Und denke, mit der Leistung kann man der Hertel-Elf da durchaus Punkte zutrauen.
Bleiben wir thematisch in Franken. Greuther Fürth gegen den KSC 4:3. Ich glaube, wenn man von zwei Mannschaften ein solches Ergebnis erwarten kann, dann ist es das zwischen Fürth und KSC.
Ja, auf jeden Fall. Wie das Ergebnis auch vermuten lässt, war es ein sehr wildes Spiel. An sich inhaltlich, du hast ja auch schon kurz angerissen, gar nicht so unerwartet das Ganze. KSC im 4-4-2, Fürth im 3-4-1-2, beide wahnsinnig viel Intensität, hohes Anlaufen. Der KSC hatte etwas mehr den Ball, etwas mehr auf spielerische Lösungen fokussiert. Fürth hingegen gerne mal mit einem langen Ball, wo es dann einfach komplett auf den zweiten Ball geht. Erste Halbzeit hatte zwar verschiedene Phasen, aber unterm Strich war es sehr ausgeglichen. Unentschieden geht auch in Ordnung, wenn auch das 3:3, ja, man kann mal sagen, ein bisschen zu übertrieben ist, was die Tore angeht. Expected Goals war zur Halbzeit bei 1,4:1,4. Also ja, waren sie auf jeden Fall sehr ausgeglichen. KSC an sich sehr rechtslastig, wie so häufig viel über die Flügel. Ja, arbeiten ja auch mal viel mit Flanken. Rechtsverteidiger Jung nicht umsonst die meisten Ballkontakte gehabt. Haben auch die Hälfte der Angriffe hat der KSC über rechts gespielt. Ja, ging auch in der ersten Halbzeit alles ganz gut nach vorne.
Nach knapp einer Stunde dann die gelb-rote Karte für die Fürther in Person von Julian Green. Nach diesem Platzverweis hätte man durchaus ja, vermuten können, das Spiel würde jetzt in die Richtung der Karlsruher kippen. Dem schien allerdings nicht so.
Ja, an sich optisch war der KSC danach komplett überlegen. In der Schlussphase dann 70% Ballbesitz. Tatsächlich auch 9:1 Schüsse, könnte man meinen, dass das dann eine klare Sache war. Allerdings hat der KSC auch nur einen Schuss aufs Tor gebracht und Fürth eben auch und ebenso auch das Tor gemacht nach einer Ecke. Ja, der KSC, wie gesagt, war optisch überlegen, 18 Positionsangriffe gefahren, Fürth nur ein. Aber, und das eben auch das Problem, wenn man sich die Konter in der letzten halben Stunde anschaut, da geht das Spiel aus KSC sich dann eben 0:4 aus. Also Fürth, wenn die Konter besser ausspielt und öfter zum Abschluss bringt, dann ja, wär sogar vielleicht noch ein Tor mehr drin geblieben. Aber das Wichtigste war eben nicht das Spiel nach vorne, sondern das Spiel gegen den Ball. Und Fürth ist defensiv schon stabil geblieben, haben 70% ihrer Defensiv-Zweikämpfe in der Schlussphase gewonnen, haben 23 Pässe abgefangen, also das wirklich sehr starke Werte. Ja, also deswegen Fürth wirklich stabil geblieben, zwar auch mit ein bisschen Glück, dann viel tief verteidigt, aber eben auch viel klären können und deswegen haben sie den Sieg über die Zeit gebracht.
Du hast es gesagt, die Fürther haben sich nach der roten Karte verständlicherweise auf die Defensive beschränkt, haben dann ihre eine Chance genutzt. Der KSC hingegen die Überzahl nicht wirklich nutzen können, zwar einige Abschlüsse gehabt, aber wie du schon gesagt hast, nur einen aufs Tor. Kann man dementsprechend von einem ja, verdienten Fürther Sieg reden?
Wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Der Expected Goals-Wert spricht am Ende für den KSC, ja, mit 2,5 zu 1,9, auch über 60% Ballbesitz. Auch wenn man sich anschaut, man ist gut ins letzte Drittel gekommen, 84% der Pässe dahin kamen an, zum Vergleich bei Fürth nur 53%. Auch ein Blick auf die Torschussbilanz, 16 zu 8 Torschüsse. Für den KSC denkt man, dass da viel für den KSC spricht, aber wenn man sich's anschaut, Fürth hat tatsächlich sogar einen Schuss mehr aufs Tor gebracht. Also die Chancenqualität war beim Kleeblatt höher im Schnitt eben als beim KSC. Und ja, was glaube ich auch für Christian Eichner ein Thema sein wird, der KSC 5 Kilometer weniger gelaufen, trotz der mehr als halbstündigen Überzahl. Bis dahin waren sogar über 6 Kilometer, die man weniger gelaufen ist, und das ist schon ein Faktor. Bin jetzt auch kein Fan von Laufstatistiken, aber das ist schon ein wichtiger Faktor im KSC-Spiel und muss sich durchaus auch drüber definiert.
Der KSC nach ordentlichem Start jetzt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. Wir hatten es letzte Woche auch schon angesprochen. Statistisch sieht das alles nicht schlecht aus beim KSC, allerdings fehlt den Badensern aktuell etwas.
Ja, vor allem ist es eben auswärts zum einen, da drückt beim KSC der Schuh. Ja, Auftaktsieg in Osnabrück, danach jetzt dreimal auswärts verloren, insgesamt 10 Gegentore in 4 Auswärtsspielen bekommen, das ist auf jeden Fall zu viel. Offensiv ist der KSC immer in der Lage, Tore zu erzielen, das ist auf jeden Fall die große Stärke und eben auch die Qualität, die man im Mittelfeld auch einfach sieht. Vanicek, Stindl zum Beispiel, immer torgefährlich, nicht umsonst jetzt auch in Fürth Torschützen gewesen und ja auch dadurch das Spiel zwischenzeitlich gedreht. Ja, durch Flanken kann man einfach extrem viel Wucht immer wieder entwickeln, auch ein häufiges Schema, wie man Tore erzielt. Ja, wie gesagt, offensiv kann man immer wieder gefährlich werden, aber defensiv ist man zudem eben immer wieder anfällig. Ja, jetzt gegen Fürth 2 Gegentreffer nach einer Ecke, das ist zu einfach. Zudem auch das 2:1 für Fürth verteidigt man nicht gut. Ja, gut gespielt von Fürth, aber muss man im Flügel besser unterbinden, das Ganze. Dazu dann im 16er an sich 6:4 Überzahl personenmäßig für den KSC, aber erst kommt Green frei zum Kopfball und auch der Nachschuss von Abiyama komplett unbedrängt. Ja, unter dem Strich, das Timing in der Viererkette ist oft falsch. Ein Spieler rückt zum Beispiel oft zu spät raus und hebt das Abseits auf. Also sind einfach viele Kleinigkeiten, die aktuell nicht passen und die dem Team eben mehr Punkte kosten.
Ja, bei Fürth kann man hingegen von einem klaren Schritt nach vorne sprechen, zumindest was die Offensive angeht. Da kam ja in letzter Zeit relativ wenig, allerdings jetzt endlich mal wieder Stürmertore, der Doppelpack von Abiyama und das Tor von Lemperle. Allerdings fehlt aktuell noch so ein bisschen die Balance. Das zeigt zum einen dieses Ergebnis, zum anderen letzte Woche in Nürnberg zwar defensiv stabil, aber nach vorne dünn. Also Alexander Zorniger und seine Mannschaft haben noch viel Arbeit vor sich, um konstanter zu werden. Und was vor allem wichtig ist, endlich mal auswärts Dreifachpunkt.
Die nächste Partie, die wir unter die Lupe nehmen, ist das 1:1 zwischen Magdeburg und Paderborn. Ja, ein sehr interessantes Spiel, allein schon im Vornherein, wenn man überlegt, Magdeburg und Paderborn, zwei spielstarke Mannschaften, vor allem in der Vorsaison. In der ersten Halbzeit war es dann auch noch so der Fall, dass es auch bezüglich der Spielanteile recht ausgeglichen war. Im zweiten Durchgang ist dann Magdeburg dominanter geworden, Paderborn mit wenig Entlastung, aber ja unter dem Strich wahrscheinlich ein gerechtes Remis.
Ja, ich würde durchaus von einem verdienten Unentschieden reden. Beide Mannschaften hatten ihre Torchancen am Ende, Expected Goals 1,7 zu 1,2 für die Paderborner. Ja, von daher ziemlich ausgeglichen. Du hast es schon gesagt, Magdeburg hatte letztendlich über das ganze Spiel hin gesehen das Kommando übernommen mit 64% Ballbesitz. Die Paderborner hingegen scheinen Gefallen daran gefunden zu haben, den Ball zu erobern. 16 hohe Balleroberungen, das ist nur eine weniger als der Saisonbestwert letzte Woche und dementsprechend viele Konter gefahren. 4 von 4 Kontern zum Abschluss gebracht, das ist wirklich ein beeindruckender Wert und dazu 3 Abschlüsse nach Ecken. Wir hatten es besprochen, die Paderborner immer wieder mit Problemen im Ballbesitzspiel, sich da Chancen zu kreieren. Mit diesen Kontern und Ecken hat man da offensichtlich eine Alternative gefunden. Kwasniok scheint da wirklich flexibel zu reagieren. Dazu kommt, dass man wirklich kompakt verteidigt hat. Man hat die Zwischenräume gut geschlossen, die Magdeburger natürlich immer wieder suchen. Magdeburg mit so wenig progressiven Pässen, erfolgreichen progressiven Pässen wie noch nie in dieser Saison. Also das zeigt, dass die Paderborner da wirklich kompakt verteidigt haben. An sich ein Punkt in Magdeburg, sicherlich nicht schlecht für die Paderborner, aber natürlich auch ärgerlich, nachdem man lange führte bis hin zur 85. Minute. Zumal man zuvor noch 2 gute Chancen zum 2:0 liegen ließ. Ja, letztendlich Magdeburg trotzdem verdient zum Ausgleich gekommen, haben dann nochmal viel investiert und verdientes Unentschieden.
Genau, du hast es angesprochen. Paderborn scheint sich zu stabilisieren. Spielen jetzt als nächstes gegen Schalke. Das ist auf jeden Fall eine richtungsweisende Partie. Wir haben es ja in einem kleinen Zwischenfazit zwischenzeitlich mal angesprochen, dass Paderborn, dass da auch aktuell die Intensität fehlt. Das ist auf jeden Fall jetzt auch besser geworden. In Magdeburg auch wieder über 121 Kilometer gelaufen. Da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite Magdeburg zuletzt jetzt ein bisschen Federn gelassen. Aber ja, ich glaube, prinzipiell ist man da auch auf einem sehr guten Weg nach wie vor. Fährt jetzt als nächstes nach Nürnberg und da wartet uns alle auch wieder ein sehr spannendes und wahrscheinlich auch ein recht attraktives Spiel.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Kiel gegen die Hertha 2:3. Zur Halbzeit eine 2:0-Führung für die Hertha, nachdem man in der Vorwoche noch die Braunschweiger souverän mit 3:0 schlug. Schien das schon sehr souverän auszusehen, auch zur Pause in Kiel.
Ja, du hast es gesagt, 2:0 zur Halbzeit in Kiel geführt, war auf jeden Fall auch verdient, wenn auch beim Stand von 0:0 Maschino nach einer Flanke von Rothe eine ganz passable Schussposition hat. Das aber auch die einzige wirklich nennenswerte Aktion von Kiel. Ansonsten Hertha mit 3 richtig guten Chancen, ja, also hatten 3 Abschlüsse mit einem Expected Goals-Wert von mehr als 0,3 und unter dem Strich dann zur Halbzeit 1,7:0,2 Expected Goals. Also das zeigt auf jeden Fall, dass 2:0 ging in Ordnung. Kiel hat immer mal in der ersten Halbzeit den langen Ball gespielt, waren da auch ganz gut auf dem zweiten Ball, aber die Folgeaktion hat oft nicht gepasst. Deswegen unter dem Strich zur Halbzeit Hertha mit 14 Ballaktionen im gegnerischen 16er, Kiel nur 7. Und ja, das Ganze, obwohl Kiel etwas mehr den Ball sogar hatte.
Ja, man hätte denken können, das spielt die Hertha nach dieser souveränen ersten Halbzeit souverän runter. Allerdings in Halbzeit 2 wurde das Spiel dann etwas wilder aus Berliner Sicht.
Ja, das liegt auf jeden Fall daran, dass Kiel extrem gut rauskam aus der Halbzeit. Haben ja dann auch in gut 10 Minuten 2 Tore erzielt. Rund ums 2:2 in der Phase hatte Kiel dann auch 70% Ballbesitz. Haben zum einen im Spiel mit Ball viel Wucht entwickelt, aber eben auch durch ein gutes Gegenpressing. Hertha zu vielen Ballverlusten gezwungen. Hertha am Ende mit 117 Ballverlusten. In den letzten 4 Spieltagen hatten sie immer unter 100 Ballverluste. Also das auf jeden Fall durchaus beachtlich. Allgemein war es ein sehr intensives Spiel. Kiel hatte 274 Sprints, also das ist ein Top-Wert. 223 Zweikämpfe wurden bestritten, das ist auch ein sehr hoher Wert. Dann natürlich turbulente Schlussphase, da muss man auch kurz drüber reden. Erste Elfmeter für Hertha, kurz vor Schluss. Sehr kurios, erst gibt der Schiedsrichter Gelb für Schwalbe an Tabakovic. Dann Videobeweis, zack, doch Elfmeter. Ob das korrekt war? Ja, manche sagen so, manche so. Letztendlich auch gar nicht so wichtig. Verschossen. Zweiter Elfmeter dann aber, denke ich, unstrittig. Eingewechselter Arp, der das Foul an Dardai begeht, der war meiner Meinung nach korrekt. Dadurch dann 2:3. Dann hatte Sima Kala tatsächlich auch noch eine gute Abschlusschance für Kiel. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Unter dem Strich auf jeden Fall ein sehr turbulentes Spiel. Vor allem, wie gesagt, die Schlussphase. Expected Goals-Wert von Hertha ist mehr als doppelt so hoch, 3,7:1,7. Aber man muss sagen, es ist ein Spiel mit sehr vielen verschiedenen Phasen gewesen. Ein Unentschieden wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht komplett ungerecht gewesen. Ja, Kiel sogar 14:11 Torschüsse, aber Hertha eben die etwas höhere Chancenqualität. Das zeigt sich auch daran, dass Hertha 7 Schüsse aufs Tor hatte, Kiel nur 4. Und das trotz dessen, dass Kiel den etwas feineren Fußball gespielt hat. Ja, also hatten 56% Ballbesitz, hatten 58% Passquote, die Hertha nur 81. Kiel hat 8 Abschlüsse aus dem eigenen Positionsspiel heraus kreiert, die Hertha nur 3. Aber eben die große Herthaner Stärke, dass man im Umschaltspiel sehr gefährlich ist. Und ja, haben nicht umsonst 4 Abschlüsse aus Kontersituationen kreiert. Das ist eben auch ein sehr hoher Wert.
Fabian Reese, letzte Saison einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga, hat das im Spiel gegen seine Ex, gegen Holstein, auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was er drauf hat.
Absolut, für mich definitiv der Man of the Match und steht und stand natürlich auch ganz klar im Mittelpunkt der Partie. Hat bereits die erste Großchance von Tabakovic früh initiiert, dann das 1:0 mit einer tollen Flanke vorbereitet. Dann den zweiten Elfmeter, eben wie von dir angesprochen, als Ex-Kieler zum 2:3 verwandelt. Insgesamt einfach eine wahnsinnig starke Leistung von Reese an alter Wirkungsstätte. Insgesamt 3 Keypasses gespielt, hatte 6 progressive Läufe. Also das absolute Spitzenwerte. Hertha nicht umsonst immer wieder ihn gesucht über links. Sein Tempo hat man versucht einzusetzen, hat das auch geschafft. Und ja, Reese einfach extreme Aktivposten bei der Hertha, nicht umsonst aktuell der Spieler mit den meisten Sprints der Liga.
Ja, für die Hertha geht das vorm Barometer weiter nach oben. Zweiter Sieg in Folge. Wird natürlich sehr spannend zu sehen, wie stabil die Data 11 jetzt inzwischen ist mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Wir haben es gesagt, die Benchmark der Liga, was die spielerische Klasse angeht. Ja, bei Holstein sieht das ein bisschen anders aus. Zweite Niederlage in den letzten drei Spielen. Nächste Woche gegen den KSC, der ähnlich, ja, etwas außer Form ist. Also für beide Mannschaften eine richtungsweisende Partie.
Damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel des siebten Spieltags. Aufsteigerduell Wehen gegen Elversberg. Am Ende 0-2. Dritter Sieg in Folge für Elversberg. Ich glaube, man hat gesehen, dass sie mit breiter Brust angereist sind und ja, mittlerweile auch mit ihrer intensiven Spielweise ganz gut in der Liga angekommen sind. Und ich glaube, auch am Ende war es ein durchaus verdienter Erfolg.
Ja, das kann man vorwegnehmen. Durchaus ein verdienter Erfolg für die SVE. Aber grundsätzlich war es ein Spiel, in dem es wirklich viel hin und her ging. Beide Mannschaften wirklich mit sehr vielen Positionsangriffen, 36-34. Für die SVE also wirklich ein hoher Wert für beide Mannschaften. Es liegt vor allem daran, dass beide hinten nicht lange mit dem Ball gefackelt haben, also wirklich schnell vertikal gespielt, viele progressive Pässe und ja, auch beide, was viele Werte angeht, sehr ausgeglichen. Die Passquote bei beiden 80%. Ebenso bei den Schüssen 12-13, Ballbesitz 48-52, auch ähnlich viele Balleroberungen. Also wirklich von den Werten her sehr ausgeglichen. Der Unterschied war im letzten Drittel, da waren die Wehner ein bisschen zu eindimensional, viele Halbfeldflanken, insgesamt 25 Flanken. Elversberg hingegen nicht mal mit der Hälfte der Flanken, also hat da wirklich mehr durchs Zentrum probiert und letztendlich auch dadurch die besseren Chancen kreiert. Hinten dazu wenig zugelassen, vorne die Chancen genutzt, die man hatte. Ja, die frühe Führung durch einen Elfmeter hat da natürlich geholfen, um da ein bisschen entspannter rangehen zu können und letztendlich verdient zu gewinnen.
Du hast es angesprochen, Elversberg, verdienter Sieg, aktuell sehr gut in Form. Ich habe es auch schon gesagt, dritter Sieg in Folge. Jetzt spielt man als nächstes gegen Fürth daheim und ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob sich da der positive Lauf, der das Team von Horst Steffen sogar aktuell auf Platz 8 gebracht hat, so weitergeht. Auf der anderen Seite der andere Aufsteiger, Wehen Wiesbaden, die Kautschinski 11, ja, muss durchaus aufpassen, hat jetzt nur einen Punkt aus 4 Spielen geholt. Dadurch den sehr guten Start mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Ja, ein bisschen aufgebrauchtes Punktepolster. Da muss man auf jeden Fall zurück in die Spur finden. Aber, und das muss man auch dazu sagen, jetzt als nächstes geht es nach Hannover. Und ja, auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, die den Hessen bevorsteht.
Wie jede Woche präsentieren wir euch auch dieses Mal den Stat der Woche, den jetzt Julian für euch parat hat.
Das ist richtig. Diesmal handelt es sich um 2,63 Expected Goals. So viel kann alleine Ragnar Achel vorzeigen, der Stürmer vom FCK. Sehr torgefährlich einmal mehr gewesen am Wochenende. Zudem 7 Schüsse abgegeben, 3 Abschlüsse per Kopf abgegeben, hatte 10 Ballaktionen im 16er. Und Christians vorhin angesprochene Omnipräsenz zeigt sich auch darin, dass er 19 Kopfballduelle absolvierte und dadurch absoluter Fixpunkt im Kaiserslauterer Offensivspiel war. Wie gesagt, 2,6 Expected Goals alleine Ragnar Ache und dadurch deutlich mehr als die meisten Teams überhaupt am Spieltag.
Ja, das war's auch schon wieder mit der Analyse des siebten Spieltages. Ich möchte euch erinnern an unsere Umfrage bezüglich der Folgenlänge. Also stimmt da gerne mal ab auf Spotify. Könnt ihr 3 Möglichkeiten wählen. Also lasst uns da gerne Bescheid wissen.
Und für alle, die nicht auf Spotify hören, nutzt natürlich auch gerne wieder unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf jeder Plattform unter Ballorientiert und nennt uns da gern eure Meinung. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und denkt dran, wir freuen uns auch über eine gute Bewertung von euch. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen bzw. hören uns nächste Woche wieder, wenn wir den 8-Spieltag analysieren.
Bis dahin. Ciao.
Servus.